Servus und hallo
bei einer Folge Fellgeflüster.
Ah, jetzt hast du den Schirm jetzt verspendet.
Fellgeflüster und drinnen, Max.
Ja.
Heizen das müssen wir durchziehen.
Ja, du bist sowieso der Oberbeauftragte, Gender. Kommt mir vor.
Genderbeauftragte.
Vorbildlich machst du das.
Ja, sehr gut.
Da haben auch mal schon andere Leute jetzt gesagt.
Sehr gut.
Jedenfalls sind wir da heute wieder im Außendienst unterwegs. In einer feinen Stube sind wir, in St. Sigmund im Sellrhein. Der geneigte Zuhörer weiß vielleicht schon, wo wir heute sitzen. Wir haben es zuerst schon, oder ich habe es zuerst schon vorhin gesagt, also schon bei jemandem, der was einen großen Einfluss auf
die Szene
hat und auch auf mich auch, auf das, was ich schon da mäßig gemacht habe und weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch. Wir sind heute beim Lukas Ruetz da herin im Gasthaus Ruetz und ja, sind froh, dass du uns da die Einladung ausgesprochen hast. Servus, Lukas.
Hallo René, hallo Max.
Ich glaube, der Lukas war der erste, fast der erste Feedbacker, wenn ich ehrlich bin. Das haben wir jetzt sogar nicht dem Lukas gesagt.
Echt jetzt?
Ja, weil da war die erste Folge draußen, Lukas, und das hat ja kein, also ein Tag war es nicht, wo du mir WhatsApp geschrieben hast, endlich gibt's was.
Ja, echt, oder? Weiß ich gar nicht.
Obwohl, das war ja wirklich Schlag auf Schlag, weil wir haben uns ja fast keinen, also wir haben uns kein Blatt vor den Mund genommen in der ersten Folge, das muss man schon sagen.
Ja, da wollte man alles, da fahren wir das mal vor.
Das war ein bisschen so auch das Konzept, weil wir gesagt haben, wir ziehen uns halt ja, im Dialekt durch und wir reden halt über die Szene und da hast du gleich mal ein Feedback abgegeben und das war zum Glück, also nicht überraschend, das war zum Glück positiv, weil wir schon gedacht haben, vielleicht treffen wir da den anderen oder einen am falschen Fuß.
Ja, und was man noch sagen muss, wir haben ja, wann war das? Vor Silvester vor einem Jahr ist ja die Idee schon ein bisschen entstanden für den Podcast und dann haben wir auch so aufgeschrieben, mit wem wollen wir reden und da warst du auch bei den ersten drei Namen dabei, was wir da aufgeschrieben haben, was okay. Ist da an Kopf
Kopf kommen ist.
Ja, genau. Mhm.
Lukas, stell dir vor, ganz kurz, wenn die da vorstellen.
Ja, das habe ich ja schon oft müssen bei sowas.
Eben.
Also ich heiße Lukas Ruetz, geboren, gewachsen und veredelt im Sellrheintal. Und ich gehe halt viel Skitouren. Also hier haben wir eine Baustelle, ist fast Totalausfall, aber ja. Nutzt nichts.
Was heißt fast Totalausfall?
Unter 100. 97 im Winter.
Nein, also bis in Jänner bin ich schon ein bisschen regelmäßig rausgekommen, aber seit Ende Jänner bin ich kein Skitour mehr gegangen. Schon bei den Kruse, so 200-300 Höhenmeter, aber privat geht es aktuell
Lukas, leider nicht. Du kannst ruhig beichten, dass jetzt auch Rennradl von umgestiegen ist.
Vielleicht, ja.
Sollen wir nämlich auch noch aufschreiben? So. Weil das heißt, habe ich auch mal in deinem Blog gelesen oder wo, irgendwo ist das mal vorgekommen, also quasi, wenn die Rennradler unterwegs sind im Winter, dann wird die Saison erst richtig gut.
So ist es.
Ja. Jetzt habe ich, ja.
Max?
Von dem habe ich mich lange verwehrt am Anfang von meinen Skitouren geht, da war ja so zu Fuß gehe ich mein Erzfeind. Ich meine, der Skitour ist, weil man auf die Ski steht.
Ja,
aber die Zeiten ändern sich. Große Augen?
Nein, überhaupt nicht.
Achso.
Sag an, Max.
Nein, Lukas, du hast ja da mit deinem Blog, also ich weiß gar nicht, wie lange gibt es denn deinen Blog schon?
Stimmt.
Seit ich 17 Jahre alt bin und das sind jetzt 14 Jahre. Also seit 2010 oder 11 oder so. Ja.
Tach, 14, ja. Aber du warst damals einer von vielen, Lukas.
Das stimmt, ja. Das war eigentlich so die Hochblüte von der Bloggerzeit. Eben. Also ihr habt sie sehr wahrscheinlich verfolgt.
Über das habe ich
heute halt nachgedacht. Der Holger, der Margret hat viel gemacht bei uns in der Innsbrucker Gegend. Das Gipfelträume, nachher der Holzi hat dann gehabt, eben. Der Obendorfer Ritschi. Also die Kapazunder, was man halt so kennt, oder?
Kapazunder.
die, wie heißen sie, von Hall, wo einige dabei sind, fällt mir jetzt der Name nicht mehr ein, so eine Gruppe.
Alpine Bande?
Nein. Die Alpine Bande auch, aber Skitour-mäßig, mir fällt jetzt gerade der Name nicht mehr ein, aber was? Sind auch sehr ambitioniert gewesen. Und auch ein paar kleinere, die was mir jetzt sich auch nicht mehr einfallen, aber das war echt die Hochblütezeit.
Mhm. Ja. Also ich hätte jetzt auf dem Stand 6 oder 7 Blogs auch aufgezählt zu der Zeit und heutzutage zählst du vielleicht noch einen auf.
Das Gipfelträume, auf das stoße ich manchmal bei den ausgefallenen Skitouren, da komme ich auf die Seiten, aber die ist halt so ein bisschen für mich eigenwillig aufgebaut, da denke ich mir so, uff, das hat schon ewig lang keiner mehr gewartet.
Das Problem ist halt mittlerweile, wenn wir jetzt von solchen Zeiten reden, oder du hast halt solche Gletscherrückgänge, du kannst solche Artikel teilweise nicht mehr lesen, weil es halt nicht mehr der Realität entspricht, wenn die nicht gepflegt werden. Also das ist schon ja.
Ja, das ist halt der Unterschied zu einem Blogbeitrag zur Tourenbeschreibung,
ja,
oder?
Ja, eben.
Ein Blogbeitrag ist in der Regel die aktuelle Situation oder wie man es halt erlebt hat.
Ja.
Und eine Tourenbeschreibung, ja, sollte halt aktuell gehalten werden.
Genau, so ist es, ja. Und betreibst du immer noch nach wie vor, oder Lukas? Nicht mehr so intensiv jetzt, aber in eine andere Richtung halt.
Genau, ja, also jetzt in dem Winter, dadurch, dass wir immer Baustelle daheim haben, praktisch nichts, muss man sagen. Ich werde denen die meisten aufgefallen sein, vermute ich mal, aber der Plan war schon, das nach wie vor weiterzumachen.
Ja. Würdest du dich dann Influencer dieser Zeit nennen, Lukas? Also ich habe mir das aufgeschrieben, weil wenn ich es so sehe, weil viele sagen ja schon, also die Influencer aktuell, oder? Ich würde mich jetzt da nicht ausschließen. Waren das schon die Influencer der damaligen Zeit, finde ich?
Ja, das glaube ich schon, ja.
Also das würde ich zu unterschreiben.
Früher waren es halt die Leute am Stammtisch im Gasthaus, oder? Die was erzählt haben, was sie für eine Mega-Tour gemacht haben.
Ja,
so.
Ja.
Dann waren das die Blogs vielleicht in der Anfangszeit vom Internet und jetzt ist es halt mehr in Social Media.
Mhm.
Ja. Die Frage ist halt, was ist ein Influencer, oder? Weil ich meine, im Grunde, jetzt kennst du das Wort ja auch, oder für Enkel, oder? Man kann Enkel auch so bezeichnen, darf ich mal sagen. Und ich denke halt, das hat halt schon so ein bisschen einen negativen Beigeschmack.
Okay.
Weil der klassische Influencer, was man sich vorstellt, das ist halt die 18-Jährige, die ihre Schminke bewirbt oder so, oder? Und nachher ein bisschen einen großen Ausschnitt hat. Und so.
Die kann ja Skitour gehen,
ja. Oder eben, es gibt es in der Skitour-Welt ja die, was mit solchen Methoden arbeiten, sag ich mal.
Ja.
Kennen wir, oder?
Kann ich es unterschreiben, ja.
Es ist halt die Frage, willst du Influencer sein oder willst du jemanden beeinflussen? Und da muss ich, und ich für mich, wie das Wort auch kommt, ist ganz klar beantwortet, nein. Ich beeinflusse Leute, aber nicht, ich will nicht Leute beeinflussen. Ja. Das ist nicht der Hauptsinn dahinter, sondern ich tue halt das, was mir taugt, oder? Und mittlerweile geht es um das, um aktuelle Bedingungen weiterzugeben.
Ja,
ist schon viel cool. Aber ja, also schon, ja, natürlich was da Influencer. Also für mich ist es auch ein bisschen negativ konnotiert. Also ja, was ich in deinem Blog schon vor allem bei den langen Sachen Zeit verbracht habe und mir das durchgelesen habe, wieder und wieder und wieder. Schon spannend, finde ich. Aber weil es gerade davor redest, eben, das Ganze hat ja auch so Schattenseiten. Ich habe jetzt einen eben auf dem Podcast habe ich den Erfinder der Pinbindung, den Fritz Bartl, mal angerufen, weil den seine Nummer ist im Internet gestanden. Dann habe ich ihn auf angerufen und wollte mit einem reden, ob er mal Lust hat. Und dann haben wir, glaube ich, 3/4 Stunde telefoniert.
Mhm. Und wie alt ist der jetzt? Bei den 70 wahrscheinlich?
Nein, glaube ich nicht.
Nein, nicht da.
Eher bei den 60,
okay.
Hätte ich gesagt.
Okay.
Aber jedenfalls, ja, im Prinzip finde ich das scheiße, was wir machen. Im Prinzip quasi ja, also was du machst, was wir machen.
Die Skitour-Welt macht.
Ja.
Ja, ja, er hat gesagt, so, ja.
Er hat auch selber einen Scheiß gemacht. Am liebsten hätte er das alles nicht erfunden, weil die Berge jetzt quasi so ein Disneyland sind, seiner Meinung nach. Das finde er alles negativ und die ganzen Chaletdörfer. Es war ja ein brutaler Rundumschlag. Aber eben, also ich hoffe, dass er trotzdem eigentlich mal zu unserem Podcast kommt, weil ja, es gibt auch die Schattenseiten.
Ja, natürlich. Ja.
Und die fördern auch. Also ja, im Prinzip. Es ist gerade ein Monolog, ja. Aber im Prinzip gibt es halt auch so, ja, es kommen halt immer mehr Leute in die Berg, von überall her, was vielleicht auch weniger Bezug dazu haben, aber die sehen halt coole Bilder und so und denken sich, cool, das möchte ich auch. Das hat auch jeder das Recht drauf, aber ja, überall, wo Licht ist, ist auch viel Schatten.
Ja, das muss man schon definitiv dazu sagen. Ich glaube, das Skitouren gehen ist gesamtheitlich für die Natur gesehen deutlich schädlicher als Skigebiete. Weil wir besetzen halt einfach die Fläche, oder? Skigebiete zerstören zwar von kleinen Bereich fast alles, kann man sagen, oder sehr, sehr vieles.
Ja.
Aber Skitouren, das sind halt im Verhältnis zur Gesamtfläche von Tirol oder so, das Skigebiet, das ist ja winzig. Und Skitouren sind überall. Hm. Überall.
Echt
überall. Und das ist ja nicht nur, dass die eine Gams oder einen Strandbock stören, oder ein Radwild oder was auch immer, sondern das ist ein Mikroplastikeindruck vom Belag, von den Wachse, von den Fell. Hm. Das muss man ehrlich sagen, ja. Also so ehrlich muss man zu sich selber sein, ob man deswegen die Skitour gehen lässt, das ist ein anderes Thema, oder?
Ja.
Ich glaube, das wird jetzt fast niemand machen deswegen, aber es ist so, ja.
Ja, und wie hat das nicht der Philipp gesagt oder der Martin, Skitourensport ist Motorsport.
Motorsport noch dazu, ja.
Das die Fahrerei dazu,
ganz abgesehen, ja. Wenn man vom...
Ja, jetzt, man außer jetzt, du jetzt vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, ich will jetzt nicht die Unterlandler da ins Querfeuer nehmen, aber wenn der Unterlandler ins Selleran fährt, dann ist es halt einfach mal eine Weltreise.
Das stimmt, aber ich meine, für ihre Hobbys machen Leute, ganz egal, ob du jetzt ein Aquarium hast und auf eine Aquariumsausstellung fährst oder was immer so. oder ob du einen Gardasee fährst zum Surfen oder keine Ahnung was, ja. Oder? Ich meine, wenn du ein Hobby betreibst, das zumindest das, was nicht in deine vier Wände stattfindet, wie Computerspielen, nachher fährst du halt mal mit dem Auto durch die Gegend.
Das stimmt,
ja. Ja, außer Radeln vielleicht noch. Wo ich mir vor da auf dann einen Gardasee oder so. Aber das mag ich eigentlich zum Beispiel im Vergleich zum Skitouren gehen, Radeln, dass ich halt quasi
Aufsitz vor.
Aufsitz vor.
Mhm.
Das ist beim Skitouren für mich schon wieder Zeit zum Backeln, wo ich von. Ja, hinlänglich besprochen.
Ja.
Egal, aber ja. Das Skitouren gehe ich jedenfalls, ja. Nein, ist mir jetzt nur eingefallen bei dem,
dass man. Dem da war der Negativseite.
Eben, dass diese vor kurz fragen, aber dabei halt für einen Podcast. Ja. Was mir da noch einfällt, ist, ja, da in dem Bergheim, da bauen sie jetzt auch die Chalets, oder? Das ist halt für mich.
Genau, ja.
Weil, ja, was tust du denn da drin, außer Skitouren geht dann oder im Sommer vielleicht ein bisschen wandern?
Ja.
Kennen sich auch mit Skitouren geht zum.
Natürlich, ja. Ich meine, da sind halt hauptsächlich im Fotschertal Rodler und Skitourengeher drin.
Ja. Wobei ja die Rodler haben es jetzt auch ein bisschen am Krieg, weil wir es mit dem Weg dazu aufgeführt haben. Oder wird das wieder besser? Weil du hast es gesagt, man, Irene,
ja.
Oder dass die Jäger da so dagegen sind, dass da gerodelt wird.
Wir haben eh da die Potsdamer Hütte am, wie soll man denn sagen, auf der Liste, die zu interviewen. Genau, das wird auch noch ein ausführliches Gespräch. Nächstes Jahr.
Nein, weil wir wollten da reinfahren und die haben geschrieben, ja, es geht nicht, weil der Weg ist schon so brutal auskramp. Aus Gründen. Ich meine, vielleicht weißt du da mehr.
Nein, ich weiß jetzt nichts Aktuelles, wie das weitergeht. Okay. Ne?
Ja. Naja, okay. Wo waren wir eigentlich?
Ich habe eigentlich gleich einen weiter. Also wir haben Lukas seinen Blog, der sicher vielen ein Begriff ist. Und ich wollte eigentlich vom Lukas mal persönlich wissen, wie er die Steuerung, weil wir gerade jetzt das Thema gehabt haben, wie du die Steuerung von den Leuten wahrgenommen hast. Weil ich finde halt, wir haben so unfassbar, ich meine, wir sind unfassbar viele ähnliche Täler wie Celeron, also jetzt von der Geologie her, aber wir haben schon das Falsatol, wir haben solche Täler, die gleiche Skitouren bieten, aber wir haben da bei Weitem nicht diesen Andrang wie in Celeron.
Mhm.
Und glaubst du, dass da das irgendwas mit einer Steuerung von den Leuten zu tun hat?
Ja, also glaube ich auf jeden Fall, dass du Leute lenken und leiten kannst. Ja. Das ist definitiv so, aber eins muss ich halt sagen, wir sind halt einfach in der Gegend von Innsbruck und München eins der schönsten, wenn nicht überhaupt das schönste Skitourengebiet. Mhm. Die Wipptaler Seitentäler sind auch sehr schön, aber gegen Sellrandtal, glaube ich, kommen sie halt in Summe vom Gesamterlebnis nicht so. Mhm. Und das wissen die Leute halt. Also ich glaube, dass das an dem relativ wenig ändert. Wo ich da ein Schlüsselerlebnis gehabt habe, das ist, oder mehrfach sogar, wenn du irgendwas einschreibst, ganz egal, bezüglich aktueller Bedingungen, dass, egal ob es gut oder schlecht ist, dass danach da einfach zig Leute nachgehen. Und das kennst du jetzt sicher auch mittlerweile. Und da denkst du, das gibt es nicht, oder? Ich meine, ich war ja heuer in der Saison jetzt Anfang November schon Lamsen. Und das war mehr schlecht wie recht natürlich, Anfang November, aber es war halt möglich. Und du hast wirklich das Gelände exakt kennen müssen. Also wir sind auch bis zum Berger See über die Rodelbahn und nachher kommst du da, wenn du es kennst vom Sommer, relativ sanft, ohne ganz riesige Steine, kriegst du irgendwie auch durch die Löcher. Aber du musst es halt vom Sommer kennen. Und das habe ich genauso eingeschrieben und auch dazu geschrieben, man sollte sich wirklich auskennen, beziehungsweise halt in unserer Spur nachgehen. Und dann sind halt die Tage danach ein Haufen Leute gegangen, also zig Personen unterwegs gewesen. Und die sind alle über die Normalroute aufgestiegen und abgefahren. Und das war natürlich ein komplettes
Minenfeld.
Ja. Also, da sind, glaube ich, viel Ski nachher draufgegangen.
Ja, same treat.
Ja.
Ich schließe so, ja.
Nein, aber es ist einfach so, gell, der Mensch ist einfach ein Hirntier. Ist ein Schaf, oder? Und das geht ihm selber ja auch so bei ganz vielen Sachen, oder? Und wenn einer vorgeht und schreit, dann laufen halt die meisten nach. Und das ist so.
Ja, voll. Ich war zu einem interessiert, wie du die Steuerung für dich jetzt selber wahrgenommen hast, weil du warst jetzt ja, sag ich mal, auch nicht im fortgeschrittenen Alter, oder? Du warst ja schon auch recht jung zu der Zeit, wo das so populär war, weil ich glaube, du hast schon beeindruckende Zahlen gehabt von Lesern oder Zuseherinnen an deinem Podcast, am Blog. Also ich erinnere mich an 10.000 am Wochenende, hast du mal gesagt gehabt. Und ich glaube, dass das sicher reale Zahlen sind. Und wenn halt 10.000 Leute einen Artikel von dir lesen, dann hast du halt schon einen Einfluss. Deswegen war halt interessant, wie du das persönlich wahrgenommen hast. Ja, genau, ja. Ist auch interessant natürlich.
Bist du da quasi einmal von irgendjemandem angesprochen worden, was du da machst oder was das für einen Einfluss hat oder
ja, natürlich
dieses oft, und jenes machen kannst?
Ganz oft positiv, ganz oft negativ, ganz klar. Und auch ganz oft machst du dir natürlich selber Gedanken, wie macht es am meisten Sinn? Wie kannst du das so gestalten, dass du das mit einem Mehrwert hast natürlich auch für alle, die das lesen. Weil ich mal am Anfang, René liest ja schon seit Ewigkeiten bei mir mit. Ja. Du hast halt, Gott, ich meine mit 17, 18 Jahren, ja, du hast halt einfach irgendwas reingeschrieben und das hat halt nicht einmal deine Mama interessiert, oder? Es ist so, ja. Und
das ist ja natürlich Hartnäs. Schaffst du es, dass die Mama interessiert?
Nein, natürlich, das probierst du so aufbereiten, dass das einen Mehrwert hat, aber dass es keinen Schaden macht, egal in welcher Hinsicht.
Mhm. Ja, das ist so eine feine Gratwanderung. Weil wir haben auch mal über das geredet, dass wir im Podcast eigentlich gar keine Tourentipps machen wollen, ja, ich meine, so eine, von 10.000 sind wir jetzt noch weit weg, aber man weiß ja nicht, wohin das mal geht und dann.
Hey Mann, realistisch muss ich schon eins sagen, es ist halt eine Frage der Zeit, gell. Wenn es wir nicht machen, dann macht es irgendwann wer anderer. Wenn du jetzt sagst, wir veröffentlichen die Tour nicht und ich glaube, wir sind da alle relativ ähnlich gepolt, aber du sagst, nein, die Tour, die kann natürlich jeder gehen, es ist jedem frei, aber die brauche ich jetzt nicht aktiv postulieren, oder?
Da gibt es ein paar so,
und da, egal ob das von der Natur her, dass du sagst, du hast ein Gamseinstand oder wegen nur aus der persönlichen Hinsicht, wo du sagst, nein, du, das können halt nur 10 Einheimische und das passt da so. Und die sollen da wirklich das Privileg noch haben. Jeder andere, wenn es selber außer sich findet auf der Karte, passt es natürlich auch, wenn er geht. Aber es sollen nicht 10.000 da hingehen. Aber realistisch muss man wirklich sagen, auch wenn wir bis dort nachher wahrscheinlich in einem sehr fortgeschrittenen Alter sein, irgendwann ist alles veröffentlicht irgendwo.
Das stimmt allerdings, ja.
Ja.
Na, voll interessant. Weil, jetzt, ja, wie gesagt, du bist jetzt eben, die finde ich immer das Interessante, die Dauer der Zeit, oder? Wo das dann auf jemanden selber einwirkt, wie jetzt auf die, oder? Und dann reflektiert man sich selber auch wieder und das ist halt was ich unbedingt hören wollte von dir.
Und was man, glaube ich, auch bedenken muss, ich meine, da zum einen durch einen kulturellen Wandel bei uns, weil die meisten Kinder haben halt einfach Leute mit Migrationshintergrund, das muss man auch so sagen, oder? Die haben halt nicht kulturell das Skifahren so stark. Vielleicht kommt es noch, aber eher unwahrscheinlich. Und auch für die Einheimischen lernen immer weniger junge Leute Skifahren.
In Tirol auch?
In Tirol auch, ja. Also ich denke mal bei uns, wie viele jetzt, die so um die 20 sind, die was bei uns im Dorf, nur wir sind ein Minidorf, sind die halben nicht Skifahrer.
Was da drin?
Ja, die können vielleicht Skifahren, aber sie gehen nicht Skifahren. Echt? Und sie gehen nicht Skitour.
Das finde ich spannend.
Und das hat sich auch zu unserer Zeit noch, oder? Ich meine, wir sind jetzt um die 30 oder knapp über 30. Da hat jeder Skifahren gegangen. Das waren vielleicht maximal 10%, was nicht gegangen sind, oder? Und das wird jetzt immer mehr. Und vor allem im städtischen Bereich, im ländlichen Bereich, glaube ich, ist es eh weniger. Und wir werden es zwar nicht mehr erleben, aber ich glaube, dass ich Skitour gehen. Wir sind jetzt auf einer Plateauphase. Und vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Aber mittelfristig, wenn man auf 20, 30 Jahre rechnet, nachher wird das auch nach unten gehen. Weil wenn du nicht Skifahren kannst und nicht ganz Skifahren gehst, dann gehst du halt auch nicht Skitour.
Ich meine, ja, es gibt ein paar Exemplare, was es geht. Nein.
Ja, ich weiß nicht, Skifahren können, trotzdem gar nicht Skitour gehen.
Ja, weißt du auch, ja. Das Einzige, was halt ist, durch den Klimawandel, dadurch, dass du in Zukunft mit höchster Wahrscheinlichkeit in die Alpen zwar noch Skifahren kannst, aber halt gleich mal relativ weit oben, so ab 1500, vielleicht sogar erst ab 2000 Meter, wird es halt so sein, dass sich die, auch wenn es weniger sein, die konzentrieren sich halt noch auf ganz kleine Gebiete.
Ja, das wird dann.
Weil so wie heuer der Winter war, das wird höchstwahrscheinlich der Standardwinter. Ja. Und noch im Unterland ist halt einfach nichts mehr. Gell? Leider, es ist
ja,
so. Es,
ja, eben. Ja. Gerade bei mir daheim, auf der Hohen Solf, ich weiß nicht, wie lange das da heute die Teuerpfad gegangen ist, aber nicht lang. Ja. Weil ich sehe, der Südhang, da brennt es voll Zuche, quasi Brixen das Gleiche und das Skigebiet geht von 600 auf maximal 1800. Mhm. Und das, glaube ich, da ist die Salve eh der höchste Punkt. Und ich war jetzt gerade am Wochenende unten. Und da wurden schon die Gondeln aufgehängt und das war ganz auf wie Appa. Ganz auf wie. Also es ist nicht einmal zwischen 1800 und 1400 noch was gegangen.
Ja. Nein, ich wohne auf 1500, oder? Und bei uns hat es vom gesamten Niederschlag im Winter, wir haben einen ganz niederschlagsreichen Winter gehabt. In Deutschland zum Beispiel ist ja der niederschlagsreichste Winter über ganz Deutschland gemittelt seit Aufzeichnungsbeginn. Aber bei uns vom Haus hat es mehr wie die Hälfte vom Niederschlag geregnet den ganzen Winter. Auf 1500.
Ja.
Und es hat ein paar Mal geschifft, einen Tag durch, geht wie Ende Dezember, da kurz vor Weihnachten, da und Ende Jänner, am 24. Jänner, genau, ja, da hat es einen Tag durchgeschifft bei uns. Und Regen hat es immer mal auf der Herrchen, die Alpen, das ist ganz normal, aber halt in einer Intensität und Dauer, da denkst du, das gibt es nicht, oder? Mhm. Aber das, ja, das ist halt einfach die Erwärmung. Mhm.
Das, da fällt mir dazu ein, das finde ich immer so cool, weil du es ja tatsächlich geschafft hast, gleiche Fotos in einem langen Abstand zu machen. Weil ich finde, also man sieht das ja immer wieder, aber viele Leute, finde ich, schaffen es nicht so gut wie du, den genau gleichen Winkel zu haben.
Der Lukas hat es halt sich einfach gemacht, er hat sich einfach einmal eine Webcam montiert.
Ja. Nein, das, du hast ja vor ein paar so ferner, ja, du hast ja ein paar so Einträge. Ja, ja. Die machen, die Fotos da, die finde ich so beeindruckend, weil die machen es halt so richtig krass sichtbar.
Extrem, ja.
Ja. Ja, ich sage ihm, das ist beeindruckend, der Dauer, was es jetzt einfach so betreibt schon, oder? Das ist
eben ja
so
eben, cool. Das macht das aus, wie lange du schon bei bist und das halt.
Ja, ist ein großer Vorteil, ich habe halt extrem jung angefangen mit dem Ganzen. Ja. Und ich habe von Anfang an fotografiert und sauber archiviert.
Ja,
also das ist viel wert, ja.
Das zwei Dividenden.
Ja.
Das habe ich eben auf der Agenda stehen, Lukas, wo hast du das beigebracht und wer oder wie? Also das ganze Umfängliche, nein, das Umfängliche, dass du es so betreiben willst.
Ja, das war einfach Learning by Doing.
Okay.
Ja. Und also dann, ich habe mich schon ein bisschen intensiv damit beschäftigt, da. Halt eben nächtelang Wikipedia gelesen oder sowas zu irgendwas. Ja. Also das halt halbwegs fotografieren. Ich meine, René, du fotografierst ja auch, oder?
Ja, genau.
Und das einmal mit der Blende, der Verschlusszeit und der Lichtempfindlichkeit umgehen kannst, das lernst du halt nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist viel Trial and Error und viel damit beschäftigen.
Ja.
Und das Schreiben auch, das, am Anfang, die Artikel, die waren eine Katastrophe, oder? Die waren zum Lesen. Sie sind heute sicher noch nicht gut gegen einen guten Journalisten oder sowas.
Ja,
aber sie werden halt besser.
Wo hast du dabei gebracht, das hat mich.
Ja, also, einfach viel machen.
Ja. Und das ganze andere Thema, also sagen wir mal, wenn wir es umfänglich ausdrücken, Skitouren gehen, Geologie, Wetter, woher kommt das?
Das ist auch zu 90% einfach autodidaktisch angeeignet.
Ich hab Bock.
Ja, genau. Muss dich interessieren, oder?
Dann ja.
Also einfach gebrannt dafür, oder?
Ich glaube auch, ja.
Okay.
Einfach. Ja. Und eben nicht live fürs Gieren, sondern halt auch für ein bisschen die Hintergründe.
Ja,
ja. Aber das ist ja bei dir auch nichts anderes.
Nein, aber sicher.
Oder nicht mehr Radl zusammenbauen.
Ja. Ja.
Aber einige haben mir das schon in die Wiege gelegt, dass du sagst, der Papa ist jetzt Geologe und ja, Skitouren gehen taugt uns auch noch und so Zeug. Oder weil du studiert hast, was, Lukas?
Ja, in Geografie.
Geografie studiert, eben, ja. Genau, ja. Also das muss ja irgendwo.
Ja, sicher lernst du auch etwas, aber das ist meistens so tief in der Materie rein und so detailliert, mit dem kannst du in der Praxis oft wenig, schon arbeiten. Was, aber wenig anfangen. Das große Ganze und den Grundüberblick, vor allem was Geologie betrifft, das haben niemals, also muss ich wirklich über Bücher lesen, einfach selber beigebracht.
Beeindruckend, ja.
Ich finde das voll cool.
Na eben, das finde ich faszinierend, oder? Dass du sagst, du bringst jetzt halt so viel in der Materie bei, dass halt jetzt in dem so weit bist, wie der Lukas jetzt ist.
Ja, voll, es ist halt nur mehr ein anderes Level. Aber wie ich gerade gesagt habe, René, du und die Radl zusammenbauen.
Ja, ja, klar.
Ich habe auch keine Ahnung vom Tutten und Blasen.
Aber wie du gesagt hast, es muss da taugen, oder?
Ja.
Und wenn es gern tust, nachher geht es auch leicht.
Ja, dann merkst du es nicht mehr, oder?
Ja.
Blick sagt
immer. Das ist halt wie bei einem Kind, oder? Wenn ein Kind was gern macht, nachher zack, kannst du es. Und wenn es nicht gern macht, hast du keine Chance, oder?
Ja.
Und es gibt halt auch viele Leute, die dann halt lieber auf Nacht nachher einen Film schauen oder so. Und ich habe halt Bücher gelesen und mich beschäftigt und meine Fotos von der Tour angeschaut unterm Tag, stundenlang, wochenlang.
Okay.
Ja,
ja. Ja, voll lässig. Also, ich finde das voll cool, wenn man für etwas so brennt. Aber es ist witzig, weil du das gerade mit dem Kind gesagt hast, das ist eben mit der Emma, auch gerade so, meine Tochter, die ist anderthalb. Und jetzt haben wir so einen Turm gekauft, wo so Sprossen sind auf beiden Seiten. Ich habe halt zwei Stunden, glaube ich, zuschaut, wie sie einfach auf einer Seite auf, auf der anderen Seite auch.
Klettern ist auch wichtig.
Ja, ja. Aber es war, hat mir auch viel taugt, oder? Ja, auch mit welchem Eifer, dass man bei seinen Sachen dabei sein kann und so. Mhm. Und dann, ja. Ja, egal. Aber Skitour-mäßig zahlt sich das sicher auch mehr aus.
Oh ja.
Nur noch 4 Jahre.
Also jetzt noch ein Steigeisen anlegen auf dem Kletterturm und dann geht's nicht. Lukas, wenn wir da noch bleiben, wo hast du Notiz geführt? Also du sagst ja, du hast also, ja schon langfristig, glaube ich, aufgezeichnet, oder?
In einer Excel-Liste, das ist meine heilige Tabelle.
Okay,
die ist,
siehst du, jetzt kommen die richtigen Themen. Die kann man alle wachsen schauen.
Ah. Ich meine, andere haben halt ein händisch geschriebenes Turmbuch, ist auch cool, oder?
Ja.
Und da habe ich, seit ich 17 bin, also das erste Jahr nicht, oder das erste halbe Jahr oder so, habe ich da sofort alle Touren eingetragen mit Datum, Ziel oder Route. Nachher Anmerkung, wer dabei war, was Besonderes beobachtet worden ist, was passiert ist. Das ist oft nur 3 Sätze, oft ist es ein halber Roman.
Okay.
Und nachher die Höhenmeter aber nicht vor Uhr, sondern die habe ich immer händisch aus den Karten ausgerechnet. So habe ich Karten lesen gelernt.
Ja.
Und ich kenne es selber, oder Karten lesen am Anfang, vor allem mit Höhenschichtlinien, das ist extrem nervenaufreibend, oder? Wenn man das nicht viel gemacht hat. Und dann bin ich halt stundenlang da gehockt und ich weiß nicht, wo war ich denn da, wo habe ich denn da abgefällt das zweite Mal. Und dann habe ich halt gesucht und gesucht und gesucht, bis ich den Punkt gefunden habe. Und so und dann habe ich die, mit den 20er Höhenschichtlinien, mit den 20 Meter Linien, habe ich mir halt noch ausgerechnet, wie viele Höhenmeter waren es.
Ja.
Und so habe ich das eingeschrieben.
Durchgezogen. Also du hast nicht nur geschaut, wo gehe ich weg, wie hoch ist er, sondern...
Ja, jetzt mal, wenn du leicht bergauf gehst und nicht bergab, nachher schau ich leicht Ausgangspunkt und Endpunkt.
Ja, okay.
Natürlich, aber wenn du jetzt irgendwo, ich meine, wenn jetzt mal 5 Meter mit die Fällung rutschst, dann ist mir wurscht, oder?
Ja.
Oder mal 30 Meter, also auf das schau ich nicht, aber wenn ich jetzt irgendwo fahre, stickle und nachher wieder auffälle, dann suche ich den Punkt genau auf der Karte mit den Höhenschichtlinien und mit dem Gelände.
Ja.
Und wir haben jetzt, mein Vater, wir haben halt mit den Alpenvereinskarten super Karten, oder? Mhm. Wo das auch geht. Mhm. Weil mit anderen Karten ist das halt oft nicht so einfach. Und dann schaue ich von da bis da und nachher runde ich das auf 20 ab. Und nachher
so rechnen. Das ist der heilige Liste.
Ja, der ist dreifach gesichert, ja.
Ja. Da wird da jeder Ring-Eintrag eingeschrieben, oder? Wo zeichnest du das aus?
Wenn es regnet hat
und so. Ja, akribisch.
Nein, das ist tatsächlich jeden Winter ein Zettel, ein Schmierzettel und der liegt auf meinem Schreibtisch.
Ehrlich? Also ja.
Ganz kurz, zurück zum Excel.
Jetzt, immer
ist dann jedes Jahr ein eigener Sheet quasi?
Ja, genau. Ah, okay. Also jede Saison. Sommersaison und Wintersaison.
Das hat da wird es eine gute Frage. Na, sag du?
Also eigentlich noch Aktivität, muss man sagen. Ja. Also das eine ist Bergtouren zu Fuß, weil Radl fahren tue ich ja nicht, ich tue im Sommer nur zu Fuß gehen.
Ja.
Und das eine ist Skitouren. Mhm. Das sind meine zwei Aktivitäten, die ich mache.
Ja.
Und ich meine, im Winter 16-17 oder 15-16, da bin ich am 1. Jänner bin ich noch bei Insta mit den Turmpatschen und der kurzen Hose gegangen. Oder? Da war ja bis Anfang Jänner fast gar kein Schnee. Da war nur nordseitig ein bisschen. Und südseitig war komplett
16-17?
15-16, Bade-Hident. Da war bis
Schneewinter, was wie im Bilderbuch steht.
Da ist abgegangen. Ja.
Da ist richtig abgegangen.
Und da war der ganze Dezember waschieren, fast noch Hochdruckwetter. Es war nicht super warm, aber es war schön.
Mhm.
Und dann ist südseitig ganze Schnee abgeschmolzen. Und dann bin ich bis Anfang Jänner, also gemischt, einmal bin ich Skitour gegangen auf der Piste irgendwo, weil im Gelände ist echt nichts gegangen. Okay. Und nachher einmal bin ich wieder mit Turmpatsch und kurzen Hosen, bin ich immer da bei uns südseitig reingegangen ein Stück. Und dann, ja, die eine Liste ist halt nachher Bergtouren. Und das ist immer kalendarisch von 1.1. bis 31.12.
Okay.
Und die Skitourenliste, die ist von der ersten Skitour-Saison bis zur letzten.
Okay, weil das hat mich interessiert. Wann ist bei den Skitouren der Stichtag?
Ja.
Weil du hast schon ein Jahr gehabt, wo du jedes Monat Skitour gegangen bist.
Ja, das ist das hydrologische Jahr.
Das hydrologische Jahr? Ja,
kennst du das hydrologische
Jahr?
Nein. Das geht immer vom 1. Jetzt muss ich, dass ich komplett hin rede, 1. September bis 30. August.
Okay. Hat jetzt auch... Ja, was heißt... Ja, ich hatte ungefähr gesagt, dass September der...
Genau, ja. Und in der Regel ist es ja so, oder die Skitouren auf Altschnee oder auf altem Schnee, die gehst du meistens bis in August, wenn es halt so geht, hochalpin. Und die auf neuem Schnee, die gehst du meistens ab September.
Das ist... für mich ist der Bildungsauftrag heute schon wieder fast erfüllt.
Okay. Eine innerliche Bereicherung über Excel-Tabellen zu reden für die Max, oder?
Aber wie, also du kennst mich, ja.
So. Führt sich das Bade an, oder?
Nein, aber der Max hat, glaube ich, also wir haben es schon öfter ausgeführt, der Max hat über alles eine Excel-Tabiste und da ist sogar das, ich glaube, das Gewicht von der Unterhosen ist sogar. aber sie ist sehr fortgeschritten.
Aber sagen wir so, ich weiß genau, wie Betzel, wie viel das eine Pickel wing.
Genau. Wie viel Höhenmeter der gemacht hat und mit wem zusammen.
Ja, das weiß ich alles.
Das kann er auch jetzt sagen.
Ich schreibe halt aber jeder Skitour für ein Buch, welche Equipment ich genau gehabt habe.
Cool.
Ja, weil es mich einfach interessiert, auch wie lange so Zeug lebt halt. Oder? Und dann, manchmal denke ich mir halt, okay, also ja, der Ski, den habe ich jetzt auf 250 pro Skitour herunter. Der, das passt.
Also er rechnet es dann auf die Ausgabe pro Skitour aber.
Ja,
oder so machst du das.
Ja.
Also quasi, was der Ski kostet.
Nicht wirklich, aber interessiert mich halt. Oder? Also sieht man, wie lange das Zeug gibt, da merkst du schon Unterschiede. Ja.
Und das machst du nach wie vor, weil wir gerade nochmal wieder Excel sind, Lukas, das machst du nach wie vor.
Genau, ja.
So betreibst du es.
Ja. Weißt du dann, wie viele Skitouren, dass du schon gegangen bist in den letzten 15 Jahren?
Man müsste nachschauen, also größenordnungsmäßig 1.500, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja.
100 Pro, mir rechnet es auf mit 100 Pro.
Im Schnitt, ja.
Ja, cool.
Der meist begangenste Berg, Lukas, immer noch der Zwieselbacher.
Genau, ja.
Ja.
Echt, der Zwieselbacher?
Ja, wenn wir damals unterwegs waren, da war es, glaube ich, 101 oder so.
Jetzt ist es 132.
Ja, genau, ja, dann wird das passen.
Mhm. Zwieselbecher Rose Cola.
Mhm. Ja, das ist halt cool, den kann ich von der Haustür ausgehen.
Ja.
Und das ist halt einfach weit.
Ja,
es ist zum Skifahren lässig.
Ja.
Und das geht halt bei relativ viel Verhältnis. Obwohl oben ein steiler Hang ist, der ganz steile vom Gletscherbecken. Ja. Aber der ist halt meistens so zusammengefahren ab Mitte Jänner, dass du nicht mehr so ein großes Problem hast. Und das macht es halt interessant.
Mhm. Ja. Ich bin Max letztes Mal in die Not drin.
Ah, sehr cool.
Also für die Leute, das ist Skitouren heuer. Nein, und beim Zürcher von der Terrenie habe ich gesagt, oh, der Lukas, der geht ja 20 Meter hinter das Haus und da kann man schon Skitouren gehen.
Ja. Ja, ich bin 2019 war es, da wo so am längsten Schnee war bei uns vor der Haustür, da bin ich in der ersten Maiwoche bin ich noch Skitouren vom Haus weggegangen.
Das wird sich heuer nicht ausgehen.
Nein, das kann ich schreiben. Ja.
So weit lehne ich mir zum ersten Fenster.
Das ist jetzt schon vorbei, leider. Ja.
Da wird es kein Comeback mehr geben.
Ich bin voll... Heute bin ich voll an Feier beim Lukas, Max.
Ja, hey.
Wie viel hast du so Begleiter, Lukas, den ganzen Winter?
Boah, mittlerweile hat sich das komplett verändert, weil ich bin halt echt nicht mehr ganz jung, oder?
Ja.
Mittlerweile gehe ich fast nur mehr mit der Freundin.
Ah, okay.
Mhm. Ja. Der Freundeskreis ist halt so, die haben halt entweder Kinder, sind verheiratet jetzt mittlerweile, oder? Ja. Und ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit, das muss man auch sagen.
Ja.
Und nachher machst du halt eher total spontan, oder?
Ja, super spontan. Oder halt, die Freundin ist ja meistens im Haus und dann...
Genau. Meine Freundin arbeitet viel in der Nacht und nachher haben wir untertags oft gemeinsam Zeit, was zu machen.
Getroffen dann in dem Fall.
Was arbeitet sie?
Die leitet ein Frauenhaus in Innsbruck.
Ah, okay.
Ja, das ist dann spannend. Eh ideal, oder? Mit der Freundin ist dann, wenn die da mithalten kann, ist das die Top, oder?
Ja, ist gewaltig, oder? Ja.
Aber früher hast du so... Eben mit Markus war es ja, oder? Mit dem
ja, mit Markus war ich viel unterwegs.
Aber schon immer wieder.
Mit Flex war ich viel unterwegs.
Genau, ja.
Das war eigentlich, die, ja. Wir waren ein paar Mal gemeinsam, zweimal, glaube ich, gemeinsam unterwegs, oder?
Genau, ja. Ansonsten bist du auch ein Lone Wolf gewesen.
Ja, und sonst bin ich viel allein gegangen.
Viel allein, ja.
Vor allem da, wie ich am Anfang viel gegangen bin, mit 18, 19, 20, da hat es halt noch fast niemanden gegeben in dem Alter, gell? Mhm. Das ist erst danach nachher gekommen.
Okay.
Das ist so ab 2014, 2015, da die sagen, hat das noch richtig Fahrt genommen. Und ich bin aber im 11, 12, 13 bin ich schon extrem viel gegangen. Und da war einfach in meinem Alter, da hat es praktisch, es wäre schon ein paar gegeben, haben wir ihn halt einmal keinen gekannt zumindest.
Der ist nicht gefunden, ja.
Das war bei mir auch nicht anders.
Und mit alle, ich bin schon mit ein paar anderen gegangen am Anfang, die waren halt alle 20, 30, 40 Jahre älter wie ich, oder?
Ja.
Es war quasi vor dem Studieren, wie ich die erste Skitourenkarriere gehabt habe. Wo wir dafür einen Grund hintergegangen sind bei uns, da waren wir auch also mit die alten Mann da unterwegs, die was halt da, da wo es halt dann die ganzen Spezialabfahrten. Da hat es eh noch nichts gegeben, da hat es noch krass. Wir können da jetzt fahren, aber es darf das keinen verzeihen. Das muss spätestens bei der Brennhit vergessen werden.
Ja.
Ja, aber es, ja. Aber witzig, dass das dir quasi genau gleich gegangen ist. Aber es, ja.
Ich glaube, das war bei jedem so.
Ja.
Also, genau eben in unserem Alter, die was wir relativ jung schon angefangen haben. Ja, das war da einfach noch vereinzelt und gerade die Jahre drauf hat das nachher massiv angezogen.
Ja. Da muss ich wieder, wie man bei Blizzard, wo ein Aufdenken wir uns verzögert, dass vor allem in dem Corona-Winter sind die Händler zu Blizzard nach Mittersil gefahren.
Ski holen,
das die Ski Ende. Holen.
Mhm.
Einfach, weil es nicht mehr nachkam, sie mit verkaufen. Mhm. Das ist schon irre, oder? Das ist ein Sport, gerade zu ändern kann.
Mhm.
Ich denke mir das so oft. Mal sag, wenn ich halt vor 50 Jahren schon so Skitour gegangen war, da warst du überall lang gewesen.
Das schon, ja, aber du hattest auch schon zu allem Spuren messen.
Ja, okay.
Und,
ja,
und auf der Lamsen hattest du viel mehr abweisen müssen zum Beispiel. Das finde ich so extrem cool, dass Lamsen so viel Leute gehen, weil du kannst dich halt wirklich, wenn du direkt am Hauptkorridor bleibst, gell? Also nicht daneben, kannst du halt fast immer gehen und nicht nur wegen der Lawinengefahr, sondern auch wenn es ganz wenig Schnee hat. Weil eben wir da Anfang November, da sind so viele Leute gegangen, dann war das in kürzester Zeit so angefahren, dass du halt der Skitour, eine pistenähnliche Skitour im Gelände gehabt hast und du musst nicht im Skigebiet rumlaufen.
Ja.
Und das, also das hat schon viel Vorteile auch, gell? Und nebenbei, das sagt man halt auch hier, ich finde das extrem cool, in René und ich letzte Saison, glaube ich, haben wir einen Fernerkohl getroffen oder so. Ja. Er hat ziemlich reilig gehabt, aber ich meine, du, wenn du ein bisschen in der Szene aktiv bist, dann kennst du halt viele Leute, oder? Und ich finde es einfach cool, wenn du nachher einfach mit jemandem zu einem Hangarten kommst.
Ja.
Weil natürlich ist es oft nicht so lässig, wenn einfach tausend Leute überall rumlaufen, über das brauchen wir auch nicht reden. Aber auf der anderen Seite, gell, ich meine, irgendwo sind halt echt alles Menschen, oder?
Ja.
Und ich war mit der Freundin im Sommer in Colorado, ein bisschen zum Berg gehen in die USA. Und das war halt so lässig, da hat es das in der Form wie bei uns überhaupt nicht gegeben. Und da waren auch echt viele Leute teilweise, weil das so flickelweise recht touristisch ist. Und da hat einfach, da ist jeder extrem schnell zum anderen. Und da ist kein einziger, der was da irgendwie, also echt, ach, schon wieder so viel Leute, schon wieder so viel Leute.
Okay, der Umgang ist quasi einfach besser.
Genau, ja.
Okay.
Ja. Und einfach extrem freundlich alle. Ich meine, das ist bei uns im deutschsprachigen Gang sowieso ein bisschen ein Thema, oder? Dass wir eher die sein, was nicht so einen extrem freundlichen Auftritt haben, oder? Das ist halt bei uns kulturell genau einfach, ja. Oder den Freudigen, nicht so den Freudigen, so.
Ja.
Also.
Ja. Ja, das ist halt einfach ein bisschen amerikanischer, oder? Das ist halt, ich glaube, die haben halt da auch nicht so. Ja, da in Tirol haben wir da einfach ein bisschen eine negative Konnotation mit gewissen Gästen.
Es ist halt einfach der starke Tourismus. Das ist überall so auf der Welt. Wenn du ein bisschen Tourismus hast, dann ist das so, dass die Leute es extrem interessant finden, die Einheimischen, und jeder ist willkommen und wird bewirtet und bedient und jeder hat eine Freude, wenn einer daherkommt, oder? Ja. Man schaut ein Fremder, oder? Und wenn es ein bisschen mehr wird, dann wird es immer professioneller und es wird halt immer. Du leidest ja als Einheimischer mehr drunter. Man Zillertal, Ötztal braucht man nicht reden, oder? Das ist eine andere Größenordnung wie wir jetzt da haben zum Beispiel. Aber nicht leid ist, sondern du wärst halt auch einfach distanzierter und unfreundlicher. Es ist so. Weil irgendwann geht es da halt einfach auf die Nerven, oder? Und das ist nicht bei uns so. Das ist überall auf der Welt, wo zu viel Tourismus ist. Das ist in Venedig so. Das ist, keine Ahnung, in Machu Picchu oder wie spricht man es aus, oder? Das ist überall.
Also Zach, oder da irgendwer sagt, da ist lässig und dann.
Ja, aber weil der Lukas gerade sagt, also mir ist irgendwie heuer ist mir irgendwie ganz extrem aufgefallen, was mit Nick Kröckel abgeht. Weil eben, ich sag's dir, ich erwähne es auch wieder öfter, bin jetzt echt auch schon 12, 13 Jahre auf die Ski, aber da gibt es ja quasi keinen Tag mehr, wo da nicht irgendwas gespurt ist da drinnen, beziehungsweise irgendwas eigentlich schon komplett zerfahren ist. Und wie du gerade gesagt hast, wenn da 3 Wochen kein Schneefall ist, dann hast du einfach da wirklich Skipisten. Und das hat ja auch einen riesen Vorteil, weil du halt eigentlich in ein super schönes Gebiet gehen und hast halt eigentlich nie einen Kopf mehr.
Ich meine, das, was heute oft bei Neuschnee und Wind gefahren wird in die Kalkkegel, wenn das vor 30 Jahren gewesen war, da wo das nicht pistenartig ausgefahren war im ganzen Winter, und da hätte sich eine entsprechende Schwachschicht entwickelt, nachher hat es da öfter getuscht wie heute.
Ja.
Das ist definitiv
also
so.
Also ich weiß jetzt zum Beispiel heuer keine einzige Kalkkegel-Lawine.
Ja, die am Widersberg, die Gleitschneeschäfte gegangen, gell?
Ja, aber nein, ich sage jetzt von den Rinnen aus zum Beispiel. Und ich glaube, das hat sicher was mit, weil wir wieder beim Thema sind, mit den Befahrungen zu tun und den Tourismus dort.
Ja, also,
definitiv.
Ja, das ist schon echt Sache, oder? Also, aber ich glaube, es ist halt auch, weil es so einfach zugänglich ist und weil es so bekannt ist, dann kennt er halt viel. Das ist halt so. Und weil es halt auch mit dem Bus gut erreichbar ist.
Ja, das Hauptthema bei uns ist schon einfach, das Gelände passt. Ja. Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Wir haben ja nicht nur Innsbruck in Einzugsgebiet plus in starken Tourismus, was wir haben, sondern wir haben südbayerischen Raum. Und das dürfen wir nie vergessen. Wir haben, glaube ich, ich habe es jetzt noch nie mit komplett verglichen, das größte Einzugsgebiet an Skitourengehern, an potenziellen im ganzen Alpenbogen.
Wahrscheinlich.
Weil rund um München und Südbayern wohnen halt 3 Millionen Leute. Gell? Das ist viel mehr wie im Wiener Raum. Das ist. Ich meine, Wien hat jetzt gar mittlerweile 2 Millionen Leute, aber in Wien ist auch die Kultur zum Bergsteigen, zum Skitourengehen nicht so stark wie in Südbayern. Und wir haben Innsbruck und das Inntal. Und das sind nochmal 500.000 wahrscheinlich oder sowas in der Größenordnung. Und dann sind wir auf 3-4 Millionen Leute, die was als Tagestour herfahren können. Und das heißt, du sind nirgends in die Alpen, glaube ich halt. Also ich habe es jetzt noch nie offiziell ausgewertet oder so. Weil entweder ist es nicht als Tagestour erreichbar oder du hast halt nicht so viel Leute.
Ja, nein, was gab's da noch? Zürich ist nicht so groß. Da kann man jetzt vielleicht auch wohin.
Ja, Zürich kannst du auch viel von Tag aus machen, aber ich glaube, dass da der Bereich. München ist halt der Ballungsraum oder Südbayern, das ist extrem, oder? Das ist einer der stärkst besiedelten Bereiche von Europa. Nach Holland.
Echt jetzt? Okay, das war mir gar nicht bewusst. Aber ja, ich meine, es ist ja irre, wie viele Leute das in Bayern allein wohnen. Das ist ja.
Und eben da ist die Kultur auch noch dazu. Es kommt ja auch nicht darauf an, wie viel hast du absolut Einwohner da, sondern wie viele Leute von denen gehen Skitour. Oder gehen gerne auf den Berg. Und in Bayern ist das stark, bei uns auch natürlich.
Ja.
Und wenn du eben im Wiener Raum ist das schon auch, aber bei Weitem nicht so stark wie bei uns. Da sind nicht so viele Leute, die bergaffin sind bei uns.
Nein, man merkt ja, was da Innsbruck vor allem auf viele Studenten von Strahlkraft hat, die was in die Berge wollen. Also das ist ja. Ja, ich glaube, so
magisch als wir.
Studienprogramm kann gar keinen anbieten wie die Berg, was wir haben.
Und so viel Verlangen dafür.
Und es gibt halt auch keine so entsprechende Stadt mit dem Kulturleben auch, das was so tief in die Berge eingebettet ist, gell? Ja. Das gibt es in den Alpen sind nicht, das ist ein Einspruch. Ja. Und das gibt es auch weltweit nicht oft.
Grenoble, das haben wir mal als Auslandssemester Stadt angeschaut. Für Grenoble war am ersten wie Innsbruck.
Am ersten, ja, würde ich jetzt auch sagen.
Ich glaube, dieser Trunk kleiner die Stadt.
Ich weiß ich leider nicht.
Da muss ich mir nach wie vor mal anschauen. Aber da habe ich auch mal so recherchiert, gibt es sowas wie Innsbruck, weil ich es auch extrem lässig finde. Mhm. Halt Ivre Berg und Schnür bist du irgendwo und so. Und da, ja, ist mir jetzt nur dazu eingefallen. Aber ich habe zuerst einen anderen Gedankenfaden gehabt. Mhm. Genau, das habe ich mir auch wieder gedacht, so. Wie spannend das ist, dass du halt auch siehst, so wie, zum Beispiel, wenn du von Hocken an Zieslbacher Rostkogel reingehst, auch wie lange sich da die Spur reinhält, einfach weil so viele Leute immer da drüber gehen. Du denkst, eigentlich müsstest du ja da, ich weiß schon, dass es nicht so ist, aber eigentlich müsstest du ja quasi da an Schnee mehr bearbeiten, weil da so viel Verkehr ist. Aber durch das Komprimieren, oder, hält sich das auch viel länger. Und deswegen finde ich es eben witzig, dass da rund um den Umwelt schon ab und die Skitourenspur, wo die ganzen Leute reinpilgern, die halt zirgen am längsten.
Ja. Aber es ist gar nicht, das Komprimieren ist gar nicht der Hauptgrund, sondern dadurch, dass du das nach unten trittest, hat da mehr Platz und nachher warnt der Wind wieder schneller drauf. Jetzt hast du da auf gleich viel und dann komprimiert es wieder, jetzt hast du da wesentlich mehr Schneemasse liegen auf dem gleichen Bereich. Ich meine, ob du jetzt, wenn du jetzt sagen wir 10 Meter oder 1 Meter Neuschnee hast und nachher lässt den liegen und nachher braucht der nicht weniger lang, wie wenn der komprimiert ist zum Abschmelzen. Der komprimiert sich halt nachher auf 30 cm oder so. Aber der braucht nicht weniger lang. Egal, ob der am Meter ist und halt fluffiger oder ob der komprimiert ist und leider 30 cm. Das Wichtige ist, da wo 30 cm liegen, bloß dann wieder an drau, weil die Schneedecke ist ja homogen nachher verteilt und der Wind lässt da mehr liegen, da wo das tiefer drin ist. Und nachher komprimiert es das wieder und dann liegt da entsprechend mehr Schnee da. Also mehr Schneemasse. Nicht mehr Schneehöhe, aber mehr Schneemasse.
Cool. Ja, gut zum Wissen.
Das war ein Übergang ins Lieblingsthema von Lukas, glaube ich, oder? Lukas, wenn meine stechen dürfen in die Lawinenkunde, da bist ja du in den letzten Jahren, sagen wir mal, aufgegangen. Kann man das ja so bezeichnen?
Mehr oder weniger,
ja. Oder? Das ist ja dann dein Spezialgebiet geworden. Wenn wir jetzt vom Blog und vom Tourenberichten weggehen, bist du eigentlich da ein bisschen in die LWD-Szene beraten worden. Kann man das also so sagen, oder?
Glaube ich schon, ja.
Also was treibst du da so momentan? Ich glaube, vielen ist das nicht bewusst oder gar nicht so klar, was da im Hintergrund abgeht.
Ja, also ich lebe mittlerweile von Schnee und Lawinen.
Ja.
Das ist so. Und meine Arbeitssaison ist halt hauptsächlich November bis Ende März. Und da mache ich extrem viele Kurse, Vorträge, teilweise öffentlich ausgeschrieben, teilweise nur intern in Alpenvereinssektionen, in Bergrettungsortstellen als Fortbildung. Und ja, für den Lawinenwarn in Tirol mache ich einige Sachen werkvertraglich, also unter anderem eben praktisch fast alles eigentlich vom Social Media produziere ich bzw. stelle ich nachher ein. Und ja, also bin da recht tief, also ich arbeite nicht, ich bin jetzt nicht irgendwo umgestellt oder so, aber ich bin halt selbstständig und da mit allen connected.
Wie kommt man da hin? Also kann man das lernen, wie man sich selber lernt, dass sie sagen, okay, du bist qualifiziert genug dafür?
Ja, das ist in der Lawinenwarnung ist es ja so, also vor allem die Lawinenwarnung, es gibt ja keine Ausbildung zu
dem,
es gibt nichts. Du kannst einen Lawinenkommissionskurs machen, wenn du das Glück hast, in der Kommission zu sein. Das habe ich jetzt zum Beispiel, dass ich mehrere Lawinenkommissionen bin, aber im Grunde, du kannst halt so einmal einen Schneeprofilkurs beim Bergführer machen und du schnupperst schon mal rein, aber ganz intensiv kannst du nicht lernen, da gibt es kaum ein Ausbildungsangebot. Und das musst du einfach auch selber aneignen. Ja. Und natürlich, wenn du mit den Leuten dann hast, lernst du auch viel von den Leuten. Das ist auch klar.
Ja, ja.
Also vom Neujahrs Patrick, vom Lawinenwand ist zum Beispiel, habe ich extrem viel gelernt, weil wir einfach viel gemeinsam unterwegs waren.
Ja. Aber ich frage jetzt gleich einfach so direkt, hat man das Thema irgendwann satt? Also aus meinem persönlichen Empfinden außer, weil wir wieder zurückkommen aufs Radlfahren, ist bei mir irgendwann einmal so ein Punkt, wo ich sage, ich kann es einfach nicht mehr sehen, irgendeinen Scheiß studieren, wo es gut ist, wo keine Schwachschicht ist, damit ich geile Skitour machen kann. Ich will jetzt einfach nur auf ein Sporgerät sitzen und Radl fahren.
Das und ist, glaube ich, persönlichkeitsabhängig. Ja.
Eben,
und die meisten Skitourengeher, die melden sich überhaupt nicht damit
schwer beschäftigen. Eben, die meisten gar nicht, aber ich bin halt irgendwann einmal, dass ich sage, jetzt ist es einfach durch. Jetzt habe ich so viel Lawinen-Landdienst, Ding gelesen, ich kann keins mehr sehen im April.
Also das ist mir jetzt noch nie so gegangen.
Okay,
ja. So, natürlich, du bist irgendwann schon gesättigt, dass du jetzt sagst, ich bin immer so heiß da am Ende der Saison, aber dass es mich jetzt nicht mehr interessiert hat, ist mir jetzt noch nie gegangen.
Ja.
Aber das ist wahrscheinlich ein persönlicher Fetisch oder so.
Nein, total, aber mich würde es noch interessieren, weil wenn jetzt sagst, du arbeitest eben mittlerweile, sage ich, 7 Tage die Woche damit, oder nehme ich an, vor allem in der Kommission, weil du bist in der Kommission auch von der Baustelle Selleran-Silz, das wissen auch die wenigsten, finde genau, ich zum Beispiel auch mega spannend. Da hab's, ich will jetzt nicht sagen, aber da wird's täglich Arbeit haben.
Das ist täglich wie so ein kleiner Lawinenlagebericht, was wir da schreiben. Und da, ja. Ich meine, es gibt natürlich Situationen, da ist jetzt 2-3 Tage nicht viel zu machen. Dann schreibst du den Bericht und da haben wir abwechselnd Dienst. Und nachher, und es gibt Situationen da, weil die Baustelle sollte natürlich möglichst durchlaufen, die ist 24 Stunden im Betrieb. Und das sind natürlich auch entsprechende Schäden, wenn die jetzt länger stehen würde. Das ist jetzt nicht so, wie wenn einmal ein Strassler eine halbe Stunde zutust in einem Weil zum Weilau oder so. Und da ist es noch wirklich so, dass der, was Beurteilungsdienst hat, dass der den Großteil der Nacht nachher aufbleibt und die Situation beobachtet.
Boah, krass. Aber jetzt müssen wir kurz noch ein bisschen Hintergrundinfo. Wir reden da gerade vom neuen Stausee, oder?
Küter.
Von der Baustelle.
Genau, ja.
Dass man das richtig sagt, weil...
Also da gibt es ja ein Pumpspeicherkraftwerk und das wird erweitert mit einem dritten Stausee. Und da wird jetzt momentan der Staudamm gebaut und die ganzen Arbeiten finden da statt und da braucht es natürlich eine Lawinenkommission, weil das ist ein extremes hochalpines Gebiet unter der 12er Kogelwand, die ja viele vom Mixklettern kennen. Und ich meine, das ist halt nicht so wie ein Lawinenstrich, der was halt 500 Meter weit weg ist von der Straße, der vielleicht einmal auf die Straße kommen kann, sondern die Leute, die arbeiten halt mitten im Lawinenstrich. Die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag. Und da ist halt ein kleines Rutscherle unter Umständen schon ein Problem. Und ja, da lernt man viel dazu, aber es ist natürlich auch brutale Verantwortung. Also oft ist das nicht so leicht natürlich, ja, da Entscheidungen zu treffen.
Die Baustück hat der TIWAG?
Das ist von der TIWAG, genau, ein Kraftwerk.
Okay. Also arbeiten wir da nun quasi für die TIWAG, oder?
Das ist, ja, wir sind da selbstständig und machen das für die TIWAG.
Ja. Ah, okay, ja.
Ich mache natürlich nicht die allein, das sind mehrere. Ja. Die sich gut auskennen mit Schnee und Lawinen. Und wir sind da ein super Team, muss ich sagen. Also richtig, richtig gute Leute. Und ja, und wir müssen natürlich auch viel Lawinen sprengen.
Hey, finde ich voll spannend. Oder? Das habe ich jetzt zum Beispiel einen im Schirm gehabt, dass es auch so spezifische Formen dieser ganzen Lawinen, also nicht nur dieser Lawinenbeurteilung und Warnung gibt, die was nicht quasi die breite Öffentlichkeit betrifft, sondern einfach sowas für so ein Baulos.
Ich würde sogar behaupten, dass mehr im Hintergrund über Lawinenkommissionen läuft, als wie man auf der Oberfläche sieht. Wenn man nur an die ÖPB denkt, was bei der ÖPB abgeht,
genau.
Also was da zu beurteilen ist, beim Bauen Trassen, das will ich gar nicht wissen.
Ja, und auch die Kraftwerke oder vom Verbund von der ÖBB, die es halt in Österreich gibt, im hochalpinen Gebiet.
Also, ja,
das sind halt entweder Zufahrtsstraßen sind halt schon recht gefährdet oder sogar halt in dem Bereich da, wo Arbeiten stattfinden, beziehungsweise wo halt Leute vor Ort sein müssen. Und da passiert ziemlich viel und da muss schon auf Zack sein, oder?
Ja.
Das ist halt nicht wie beim Skitouren gehen, da wo du sagst, jetzt sind die Verhältnisse nicht gut und jetzt bleibe ich halt einfach daheim.
Ja, eben. Ja.
Aber
Warnstufe 4 und so, ja.
Aber die ganze Entwicklung, Lukas, weil wir wieder zurückkommen zur Entwicklung, die muss ja extrem positiv dann aufgenommen haben, was sich da abgespielt hat in den letzten plus minus 5-6 Jahren.
Ja, gewaltig.
Also das war ja schon jetzt ein Meilenstein, kann man fast schon sagen.
Das ist weiterhin extrem im Wandel und das entwickelt sich brutal weiter. Ist schon Lawinenkunde allgemein. Und welche Möglichkeiten man hat technisch, wie vom Wissen, wie von Wettermodellen, es gibt schon Schneedeckenmodelle, die rechnen automatisch die Schichtung aus der Schneedecke, welche Schichten da drin sind. Und das ist zwar teilweise noch in die Kinderschuhe, aber das kommt jetzt voll.
Mhm.
Und also jetzt auch was eine KI da für Potenzial bildet. Oder? Ich meine, wenn wir Heinz in 10 Jahren herhocken würden, dann ist das wahrscheinlich die Tätigkeit ganz anders. Also im Grunde musst du natürlich dasselbe machen, aber wie du zu deinem Ergebnis kommst, ist wahrscheinlich in 10 Jahren ganz anders wie heute.
Schick mir diese 3 KIs her. Wir gehen in ein Bier trinken.
Ich zeige bei meinen Vorträgen immer den ersten Lawinenlagebericht von Tirol von 1960 im Dezember.
Ja.
Das war DIN A4-Zettel und da ist mit der Schreibmaschine auch geschrieben gewesen und das war 2 Zeiler. Gell. Und da ist fast den ganzen Winter reingestanden im Lagebericht, es herrscht erhebliche Schneebrettgefahr. So ungefähr, ja. Im Frühjahr, wenn halt die spontanen Nassschnellerinnen gekommen sind, dann ist das dran gestanden. Und viel mehr hat man oft nicht unterschieden. Und heute, also, ich meine, was viele Leute nicht wissen, dass du genau sagen kannst, eine Altschneeschwachschicht ist nur nordseitig zwischen 2,2 und 2,6 Haus normal. Und du weißt, drüber, drunter gibt es sie nicht. Ja. Und in den anderen Expositionen, Hangausrichtungen, gibt es sie auch nicht. Oder sie ist nicht relevant dort. Was das für ein Schritt ist, dass du da hinkommst einmal, oder?
Das ist schon
Wissensgewinn.
Eine Wissenschaft, oder? Also,
ja, deswegen sage
ich, bin ich, wenn es irgendwann ein eigener Studienzweig ist von Geografie oder Bauingenieur oder was.
Ja.
Weil viele Bauingenieure sind ja in dem Bereich tätig, also zumindest aus meinem Bekanntenkreis.
Mhm. Okay.
Oder vielleicht kommt es mir auch noch so vor. Aber was mir dann noch eingefallen ist, weil ich vor zwei Jahren ungefähr, was, wo ich in Georgien Skitouren gehe. Und da ist ja, da gibt es ja sowas alles nicht.
Oder? Seit heuer gibt es jetzt eine Lawinenwarnung.
Ah, okay.
Ich weiß zwar nicht für welche Gebiete, bin erst vor kurzem auf ihm Instagram draufgestoßen.
Okay. Na eben, weil wir haben es so spannend gefunden, wir haben uns dort einen Bergführer genommen und der hat uns halt erzählt, ja, er ist jetzt eigentlich erst seit heuer fertiger Bergführer und der Staat Georgien hat ihn und drei oder vier andere nach Chamonix geschickt und er hat dort 3 Jahre lang die Ausbildung gezahlt, damit sie in Georgien eigene Bergführer haben. Mhm. Und ja, der ist mit ihm zu Skitour gegangen und es war eh ganz witzig, weil die Conny ist in mehr oder weniger so der Fuchshaus, dass er irgendwann auch noch darum gebeten hat, dass sie ein bisschen langsamer gehen kann. Das war echt grandios. Aber nein, auf was ich aussehen wollte, ist, glaubst du, dass es dann auch irgendwann so kommt, dass eben auch so Länder, wo das jetzt noch nie so ist, wir sagen auch Georgien und Kasachstan und da gibt es ja im ehemaligen Sowjetraum, glaube ich, sehr viele Länder, wo es sehr hoch aufgeht. Ich kann mir vorstellen, dass die dann auch irgendwann da herkommen und vielleicht auch zu dir kommen und da um Fortbildung anfragen oder
ja, ich glaube auch, ja, also das ist nur eine Frage der Zeit, beziehungsweise ob es halt da Interessen gibt, die was so ein Produkt brauchen. Egal, ob das Skitourengehen ist oder ob es halt ein Kraftwerk ist, was gebaut wird oder sowas. Und ich glaube schon, also es gibt ja in Europa die EAWS, das ist die Europäische Arbeitsgemeinschaft der Lawinenwarndienste, und die treffen sich jedes Jahr im Mai normalerweise und da arbeiten die gemeinsam. Zum Beispiel die fünfstufige Skala, die ist 1993 vor die Gefahrenstufen eingeführt worden und vorher hat der eine 8 Stufen gehabt, der andere 3, der andere 6 und so weiter. Mhm. Und da gibt es einen Austausch schon in Europa und ich glaube auch, dass das auf andere Länder sich erweitern wird. Beziehungsweise, dass die zumindest das Wissen übernehmen am Anfang. Und irgendwann wird man nachher wahrscheinlich gemeinsam weiterarbeiten.
Na cool. Nein, ich habe mir das nur gedacht, weil im Prinzip kann ich das Wissen ja, also das ist jetzt nicht nur alpengebunden, oder? Weil mehr oder weniger wird es ja dort gleich funktionieren oder nach dem gleichen Schema, wie ich das Ganze beurteile.
Ja, im Grunde ist es gleich. Also natürlich wahrscheinlich auf noch ein bisschen am niedrigeren Niveau, weil sie halt wahrscheinlich keine Wetter- oder kaum Wetterstationen haben. Vielleicht nicht so gute Wettermodelle, mit denen sie arbeiten können, die was lokal für das Gebirge gut funktionieren. Aber natürlich im Grunde ist es dasselbe.
Aber jetzt ist dann auch mit der Geosphere zusammen?
Ja, ich jetzt nicht, weil für meinen Bereich brauche ich das nicht, aber der Lawinenwarn ist sehr, sehr intensiv. Ja.
Okay. Ja, spannend. So ein spannendes Thema und ich finde, ja, gerade heute, mir taugt es, dass wir so bei so Themen sind, die so im Hintergrund laufen und was ich gerade für mich extrem spannend finde fürs allgemeine Verständnis.
Ja, eben.
Ja, es ist halt so wie bei allen, oder? Es ist wurscht, ob du ein Tischler, ein Zimmerer, ein Elektriker oder ob du Vorträge über Lawinen machst oder Lawinenwarnung bist, es sieht halt kein Mensch, was dahinter steckt.
Ja.
Und wie viel du können musst und dir aneignen musst, damit du mal das kannst. Und auch wenn es da steht oder wenn einer dir was erzählt, dann denkst du, boah, ja, ist eh nicht so schlimm, oder, aber da ist halt einfach extrem viel Hintergrund. Wie in jedem Beruf ist das
ja,
so.
Ja, voll.
Ja, und sogar beim Influencen finde ich, weil ja, der René hat ja doch zum Beispiel ein paar Verträge oder Partnerschaften, wo er dann auch Material kriegt. Und das stört mich schon manchmal, dass manche Freunde dann meinen, du kriegst das Zeug einfach geschenkt. Weil ich finde, es ist viel, aber es ist nicht geschenkt, weil du investierst da schon Arbeit. Das ist für mich auch so ein Beispiel, oder? Wo
das ist, glaube ich, mir ganz gleich. Also jeder kommt daher und sagt, du kriegst eh dein ganzes Zeug geschenkt, so ungefähr, oder? Aber wenn du da Zeit rein investierst, und ich meine, du machst es gerne, gell? Das braucht man nicht
reden.
Aber ich meine, da, wenn du das auf Arbeitsstunde umrechnest, dann kannst du das wahrscheinlich kaufen.
Ich würde gerade sagen, dann kannst du alles auch noch kaufen, was du taugst, nicht nur das.
Aber wenn es einfach gern tust, ist es einfach eine lässige, super Sache.
Das hilft.
Und ich finde das so cool, was für Leute kennenlernst, dass die für das Gleiche brennen, dass die irgendwas verbessern wollen, egal ob das ein Skifell ist oder ein Ski oder ein Rucksack oder ein Pieps oder ganz wurscht. Und natürlich hat jeder seinen Schwerpunkt, was ihn mehr oder was ihn weniger interessiert. Aber es ist einfach cool, oder, was dahinter steht. Oder ich meine, der René ist ja, hat mit Cola was zu tun. Oder? Ich habe ja auch mit der Entwicklung von Cola ein bisschen was zu tun. Und wo du denkst, da war ich nie drauf gekommen, auch wenn ich 1000 Cheatern in meinem Leben gegangen bin, was da dahinter steht, dass so ein Fell gemacht werden kann, dass das funktioniert, dass das klebt, dass das ganz egal was. Dann denkst du, das gibt es nicht.
Ja, und das eben beim Warndienst ist nochmal ganz andere Liga. Deswegen ist das so interessant,
dass
ja,
man halt, weil da geht es um wirklich was.
Dass man da halt einmal ganz kurz ausholen haben dürfen. Ich kann auf jeden Fall einen Vortrag vom Lukas sehr empfehlen. Also da hast du ja Vortrag.
Du bist im Ziel dabei gewesen.
Genau, ja. Aber da war ja ein Andrang phänomenal. Also weiß ich nicht, ist das immer so?
Ja, je nachdem ja, natürlich, ob sie öffentlich sein.
Okay, ja, nein. Aber ansonsten kann ich sagen, wenn es nächsten Winter, wird es wahrscheinlich dann wieder losgehen, wenn es mal einen Termin erwischt, könnt ihr euch auch gerne nochmal, sind wir wieder beim Auto fahren, aber könnt ihr euch gerne nochmal eine halbe Stunde ins Auto sitzen und nach Imst oder wo auch immer Station ist, schaut euch das vom Lukas an, das ist auf jeden Fall einen Abend wert. Das kann man so notieren.
Boah, sehr gut. Wie verschluckt.
Gut, Max.
Gut, was, René?
Nein, ich sag,
ich Empfehlung. Es hat schon so geklungen, wie wenn du es abmoderierst.
Nein, ich überhaupt nicht. Ich bin mal dick. Hast du was?
Nein.
Lukas, Ausrüstungsthema, das liegt mir ganz unter die Finger.
du heute?
Hey, da habe ich schon viel drüber philosophiert.
Da haben wir viel philosophiert. Bist du eine Ausrüstungskoryphäe, wenn man es so nennen darf?
Nein, das ist eher mein Schnittthema wahrscheinlich. Okay. Also ich beschäftige mich schon ein bisschen damit, aber nicht so intensiv wie du, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Ja, also, ja, muss man auch hinkommen, so intensiv wie ich. Aber dir ist es wurscht, was, ich will jetzt nicht sagen wurscht, was für Brettel unter die Füße hast, aber du bist doch nicht so sensibel.
Nein, überhaupt nicht. Das muss ein Fischerski sein. Ja.
Sehr gut.
Nein,
ich fahre jeden Ski, solange es ein Fischer ist.
Ich beschäftige mich schon damit und ich habe natürlich meine Lieblingsbretteln, aber im Grunde muss man schon sagen, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht und die wird es an ihr geben, weil es ist einfach so, ein schmaler Ski ist bei harten Bedingungen früher perfekt und der, was eher ein bisschen tosser und steifer ist, dass die Kanten gut greift und ein brater Ski ist halt einfach zum Pulverfahren geil, oder? Ja. Das braucht man nicht reden. Und immer mit einem braten Ski bei harten Bedingungen gehen, das ist einfach, vor allem im Aufstieg, in der Abfahrt geht es eh noch halbwegs, wenn du normal Ski fährst, wenn es nicht zu steil ist, aber im Aufstieg, das ist halt einfach, das funktioniert nicht mehr gescheit. Mhm. Und das Paradebeispiel, wo das in die Extreme geht, ist halt beim Splitboard zum Beispiel.
Ja, gut.
Da steigst du halt nicht mehr auf, allein schon durch die Braten vor dem Ding. Mhm. Ich war in Argentinien mit dem Florian gemeinsam, der ist aus dem Liptal und der hat dann 105er oder sowas gehabt und die haben 82er mit gehabt. Und da ist praktisch nur hart gepresster Schnee die ganze Zeit gewesen. Da geht ja extrem der Wind in den meisten Regionen. Und ich habe überall mit Fälle gut aussteigen können, mit natürlich entsprechender Technik. Ich meine, Anfänger wahrscheinlich waren immer ausgestiegen. Und er hat fast immer die Ski tragen müssen. Weil das nicht mehr geht mit dem 100er. Da bringst du einfach nicht mehr den Grip auf die Kanten, beziehungsweise auf den minimalen Strafen am Rand vom Fell.
Aber warst du mal da bei dem Ausrüstungsthema dicker drinnen, kann man das also sagen? Oder? Also sage ich im Entwicklungsbereich und weil.
Ja, also mit Fischen habe ich schon einiges zu tun.
Ja. Und nach wie vor, oder?
Nach wie vor.
Okay,
ja.
Interessant.
Und vor allem im Schurchbereich. Ich meine, bei den Ski gibt es halt ein bisschen Feedback, wie er da taugt natürlich. Und natürlich auch von der Haltbarkeit, das ist auch immer ein Thema. Mhm. Du musst halt, die Gratwanderung ist halt, wenn am Ski möglichst leicht ist, nachher ist er halt meistens nicht mehr so haltbar. Das ist einfach so. Das ist fast nicht umzusetzen. Und wo setzt ich halt den Punkt dazwischen?
Sweet Spot.
Ja. Und mit den Schuhen ist es aber ein Riesending, weil Schuhe ist halt, steht halt so viel dahinter, das ist brutal. Bei der Skischuchbau, also ein normaler Mensch, der nur hobbymäßig unterwegs ist, der kann sich gar nicht vorstellen, was du da an Handwerkstechnik und an Vorwissen brauchst, dass du mit einem Skitonschuh da baust, der was halbwegs noch funktioniert. Ja. Und ich sage euch ein Beispiel, gell, die Gussformen, wo die gemacht werden, die müssen ja auf, was weiß ich meine, Max ist glaube ich irgendwo im Bau, er kennt sich da ein bisschen besser aus wie wahrscheinlich, aber die müssen ja auf 1000 mm so passen, weil wenn du den mit dem Spritzguss, wenn das nicht passt und nachher noch so und so viel Schuhe ist dahin und so eine Form für eine Größe, vor allem bei einem Schuh kostet zwischen 20.000 und 30.000 Euro. und dann lässt du eine gewisse Anzahl von Schuhe raus und dann packst du neue, ja. Weil das muss 100% passen, weil es entspricht.
Also. Und da bist du nach wie vor involviert, ja. Oder nach wie vor motiviert, was zu tun. Ja, ja? Okay, cool. Das ist
cool, ja. Da für mich gerade eine Anekdote. Gerade heute, ich habe einen Arbeitskollegen, der früher mal Weltcup war, und der hat gesagt, er richtet mir mal meine Turnski gescheit her. Und wir haben halt heute auch mitgenommen. Wir haben drei Ball mitgenommen und er so, was ist denn alle mit diesen Ananas? Wir sind halt ein paar davon. Er so, ja, wieso braucht man denn mehr wie ein Ball Turnschiene? Ich habe gesagt, ja, es ist, wenn du es halt viel und gern tust, dann gibt es für alle Bedingungen einen richtigen Ski, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, es hat halt lieber auf sie verstanden. Er hat gesagt, ja, dann, ja, wenn sie sich, ja, ich schlafe, zumindest schlafe ich halt besser. Wenn ich weiß, morgen kann ich den Ski einnehmen, weil das ist...
Ja, ich sage halt immer, wenn du das leisten kannst, das ist natürlich die Voraussetzung, das braucht man drin und so privilegiert ja. Ist halt nicht jeder, aber wenn das geht vom Finanziellen her, nachher brauchst du eigentlich drei Paar Ski. Und das ist ein Stornski, ein Schmaler und ein Brater.
Ja. Ja, ist so. Und ja, wenn es dann weitergewürzt, dann hast du halt noch ganz einen Schmalen für die Pisten, weil es eh wurscht ist.
Ja, also mit Rennski gehe ich jetzt nicht so gern, muss ich sagen.
Ich weiß schon.
Da können
wir. Ein Stern.
Ah ja. Da wollen wir noch Mikroschluss nochmal eine Diskussion haben.
Nein, Spaß beiseite. Also das wollte ich noch bezüglich dieser langen Skitour. Da habe ich ja mein Lehrgeld nicht nur wegen dir allgemein gezahlt. Das werde ich nie wieder da auf lange Skitour und einen Rennski nehmen. Ich finde nicht, dass es ein Vorteil ist.
Ich glaube es auch nicht, ja.
Ah, ist es.
Natürlich, wenn du eine Rekordzeit schaffen willst, nachher wahrscheinlich schon. Aber wenn du einfach eine extrem weite Skitour in einer normalen Zeit gehen willst, ist es überhaupt kein Vorteil.
Hundertprozentig nicht. Ja. Was ich geflucht habe beim Wochenfahren. Ich war fast das Tisch gelassen im Wochenkommen. Da habe ich mich so geschämt, wie ich da gefahren bin. Ja, egal. Aber
der Tisch gelassen übrigens.
Echt?
Ja, das kommt von Franziskus. Weißt du, wir haben ja da so einen lokalen Podcast nachher.
Kommt ja, nein, so gut, mehr. Aber...
Wie warst du heute mit unserer...
Der hat sich gelassen.
Wie warst du heute mit unserer Ding zufrieden, Lukas?
Der hat sich gelassen.
Ja, der Flex, der Holz und ich, wir haben ja schon da ins Blendend amüsiert über den ersten Podcast.
Wollt ihr schon von Verhauer dabei?
Jetzt lassen wir sie mal umfangen, dann sehen wir mal.
Ah, okay.
Nach fünf ist eh keiner mehr da. Ja, cool.
Der hat sich gelassen. Eieiei. Ja? Mir ist sicher, ich habe sogar im Internet schon mal geschaut und nicht um das Internet was.
Nein, ist klar, woher sollst du das wissen? Ich meine, wenn ich irgendwo anders hinkomme, dann sage ich, das sind immer die gleichen Fehler, das ist schon logisch, oder?
Nein,
das ist halt, mit Würde. Wie gesagt, das kommt von Franziskus im Zentraltiroler Dialekt, war früher der Spitzname Zischk.
Ah, okay.
Und von daher kommt der Zischkeles.
Der Zischkeles.
Ich weiß, sowas steht nicht im Internet.
Also Lukas Ruhr zu dir.
Ja? Nein. Mhm. Ich hätte merken, ich habe den Blog schon auf und an gelesen in alle Richtungen, aber das muss ich übersprungen haben. Shame on me. Naja.
Geht die Welt nicht unter.
Nein, nicht. Mir taugt
es jetzt. Aber ein ausgezeichneter Folgennamen, Lukas, der war aufgelegt.
Der hat sich gelesen.
Der hat sich gelesen.
Stimmt. Nein, ist im Folgennamen ist schon ein großer Bildungsauftrag erledigt.
Ich habe noch einen.
Einen habe ich noch. Ist ein bisschen wie der Columbo.
Ja, voll.
Weißt du, wenn er dann nochmal zurückkommt, wo dann der Mörder Macho ist
Lukas,
vom Hacken gesprungen.
Wie siehst du die Zukunft in dem Sport? Wenn jetzt sagst, die letzten 14 Jahre und nochmal jetzt das Gleiche dazu.
Im Großen und Ganzen, im Allgemeinen.
Im Großen und Ganzen, ja.
Ja, wie davor schon angesprochen, ich glaube, wir haben jetzt eine Plateauphase. Ob wir schon am Peak sind, das weiß ich natürlich nicht. Ich vermute aber, dass wir jetzt schon oben sind, beziehungsweise vielleicht sogar schon drüber sind. Und ich glaube, dass es, wenn wir alt sind und wahrscheinlich nicht mehr so viel unterwegs sind, dass es Skitouren gerne eher wieder so ist, wie es in den 90er Jahren.
Ja, okay.
Und zwar, wenn es natürlich keinen Klimawandel geben wird. Mit dem Klimawandel leider wird es so sein, dass es sich auf ganz wenige Gebiete konzentriert und da extrem viel los sein wird.
Ja, ja.
Aber ich glaube, die Anzahl an Skitourengeher wie an Skifahrer, die wird in Europa zurückgehen.
Weniger werden, ja. Ja. Ja.
Ich glaube, ja, mein Gefühl ist ja fast, dass die Skitouren länger halten werden wie Skifahren.
Das glaube ich jetzt eher nicht. Weil die meisten Leute finden Skifahren extrem lässig und du musst dich halt konditionell nicht so extrem anstrengen. Mhm. Und deshalb, ich meine, wir sind in unserer Bubble drin, gell? Und was wir einfach nicht vergessen dürfen, es gibt einfach zigfach viel mehr Skifahrer wie Skitourengeher.
Ja.
Das ist so.
Ja, manchmal, wenn man am Baxmar Parkplatz steht, dann denkt man sich, dass es nicht so ist, aber nein, das, ja.
Manchmal muss man echt einfach so ein bisschen quasi einen Schritt zurückgehen und sich das dem nochmal bewusst werden, wie viel Skifahrer das echt gibt. Allein was da in Ischgl und Selfoss, Fisladis zum Beispiel los ist, das glaube ich, ist eigentlich unvorstellbar.
Ja, und es, ich meine, natürlich gibt es den Fitnesstrend aktuell, aber es ist einfach wirklich so, die meisten Leute, wenn sie überhaupt gerne Sport machen, nachher einer nicht anstrengend ist. Und Skifahren ist zwar ein bisschen anstrengend, aber halt bei weitem nicht so, wie
Skitouren. Ja, gerecht,
das ist einfach so. Ja.
Skitouren werden wir nicht hinkriegen, denke ich mal, und dann wird es schwierig.
Schauen wir mal. Dann wird es auch irgendwann was geben, glaube ich
schon. Hast du nicht gelesen, dass jetzt da so
die Bindung,
Mit dem Magnet...
Ich habe mal eine getestet.
Ja?
Ja.
Und?
Also ich bin nicht so überzeugt davon. Ja.
hast du das andere auch getestet? Ich habe jetzt gesehen, da gibt es jetzt sowas, wo du irgendwie am Stecken die Aufstiegshilfen steuerst.
Ja,
das
ist auch so eine Spielerei, die was wieder verschwinden wird.
Völliger Quatsch.
Nein, das ist halt gut gemeint und schlecht getroffen. Ja. Ja. Wie viele Sachen. Ja.
Ja. Es ist halt am Thema ein bisschen vorbei fast, oder?
Natürlich ist es vor allem, wenn ich mich nicht mehr bucken muss zum Steighilfe verstellen, aber wenn ich viel Skitour gehe, nachher verstelle ich die Steighilfe
ja nicht. Genau, das ist ja das, oder? Weil die hohe Steighilfe, das ist ja, also ja.
Es ist einfach zu fehleranfällig, sowas am Ski oben.
Ja, vor allem, wenn es kalt ist.
Und der Akku, wenn es kalt ist, ist ja eben, wird sich einmal in absehbarer Zeit nicht ändern wahrscheinlich.
Da fällt mir auch wieder ein sehr berühmtes Zitat von deinem Blog ein, was bei uns manchmal so fällt ist. Du hast irgendwann mal geschrieben, wer hat denn da so eine steile Spur angelegt? Wenn ich den erwische, dann schneide ich an die Ski mit der Flex.
Also da ist wirklich alles auswendig gelernt. Ja, das muss schon lang her sein.
Ja, ist lang her, aber wenn der René mal eine steile Spur legt, dann kriege ich so, René, jetzt kommt dann die Flex.
Ja, ich meine, eine steile Spur hat schon einen Sinn, auch wenn du sagst, sie will möglichst schnell sein. Nachher ist eine steile Spur super, aber sie ist nicht möglichst effizient und das ist ein Unterschied.
Ja, ich denke davon, wie weit geht oder wie schnell
geht. Genau. Wenn du schnell gehen willst, musst du steil gehen. Das ist
die Höhenmeter nicht her.
Ja, aber wenn du weit gehen willst und du gehst steil, nachher wirst du das nicht ewig durchhalten.
Ja, Ausnahmen bestätigen.
Also der René vielleicht, ich nicht.
Nein, jetzt nicht persönlich mit der Spur. Ich habe nicht die gemacht.
Nein, alles entspannt. Ich war gerade noch voll im Zukunftsthema.
Ach so, okay. Hast du gerade so einen Schauger gehabt?
Nein, alles gut.
Okay.
Nein, wird spannend. Also ich liege spannend drauf in der Zukunft. Aber ich wollte eben was von dir hören, was du denkst. Oder was persönlich denkst.
Wissen tut es keiner und da müssen wir uns überraschen lassen. Ja. Das ist so. Vielleicht ist es so, dass es so extrem warm wird, dass du gar nicht mehr Skito gehen kannst.
Ja.
Das weiß kein Mensch. Oder es wird so, dass es so kalt wird, dass du gar nicht mehr gehen kannst, weil es so kalt ist, dass du frierst am Berg. Nein, das weiß niemand.
Ich habe sogar gelesen, dass wenn dass ein paar Wissenschaftler glauben, dass irgend so ein Golfstrom oder so ein anderer Strom sogar versiegt und dass dann in Europa 10 Grad kühler wird oder so. Mhm.
Dann könnten wir in St. Simon nicht mehr wohnen. Ne?
Glaubst du nicht?
Wenn es 10 Grad kälter wird, was glaubst du, wo die Gletscher hin vorstoßen? Wie weit?
Eben, ich habe keine Vorstellung, aber ich glaube, dass das wenige Grad schon so einen Unterschied machen. Ja.
Wenn es, also das Gschnitzstadium heißt es, das ist nach einer Endmoräne im Gschnitz benannt. Da gibt es mittel dem Talboden, also einen Erdhaufen kannst du sagen, und das ist eine Endmoräne.
Was ist eine Endmoräne?
Der Gletscher schiebt ja die Moränen auch, oder? Weißt du? Links und rechts, Erdhaufen, sagen wir mal. Und da gibt es die auf der Seite, das sind die Seitenmoränen bei der Gletscherzunge und den Haufen, was vorn vor sich hinschiebt. Das ist die Endmoräne. Und da kannst du sagen, wie weit der Gletscher vorgestoßen ist einmal. Und zum Beispiel ist vom Gschnitzstadion die Endmoräne, das ist Inserkirche, also Inserkirchenhügel in St. Sigmund, das steht auf der Endmoräne vom Gschnitzstadion drauf. Da warst du genau an dem Haufen da, das war eine Moräne, und nachher kannst du das zurückdatieren mit gewissen Methoden, wann war das? Und das Gschnitzstadion war vor, glaube ich, 11.000, 12.000 Jahren so in der Größenordnung. Das war der letzte, im Bereich vom letzten Gletscherhöchststand, also von einem der letzten Gletscherhöchststände. Und da war es ungefähr 8, 9 Grad kälter wie heute.
Boah, ja.
Okay. Und nachher hören die Gletscher auf 1500 auch bei uns.
Ich hab ehrlich gemeint, dass es weiter aussieht.
Und dann, wenn es noch 2, 3 Grad kälter ist wie das, nachher gehen sie aus bis Rosenheim oder so. Da, wo im Würmglazial der letzte wirklich definitive Gletscherhochstand war. Da war es, glaube ich, also gerade jetzt komplett sind, ich weiß nicht, aus, aber Größenordnung 10, 11, 12 Grad kälter wie heute.
Gehen wir in Rosenheim mit die Ski weg.
Da war es Intol aufgefüllt mit einem Gletscher, der rausgeschoben hat.
Hör auf.
Ja. Also da sieht man, und man sieht es ja jetzt auch, oder? Ich meine, es ist jetzt, in Summe ist es jetzt 1,5 Grad kälter geworden, wärmer geworden. Und die Gletscher sind halt einfach weg in die Ostalpen, wenn es so bleibt. Auch wenn es so bleibt, oder? Da bleibt die Schneegrenze im Herbst vorm Zuschneiden, liegt in der Regel auf welcher Höhe, das wisst ihr sicher.
Wo? Oder so.
Ja, früher, ja. Bis in die 70er Jahre.
Was zu dran hat, keine Ahnung.
Ja, also habe es noch nie beobachtet, im Selrand siehst du sie nicht mehr, da ist der ganze Schnee weg im Herbst auf die Gletscher, die sind komplett blank. Und aktuell liegt sie meistens so bei 3,5, 3,4, 3,6, so in der Größenordnung. Und vor der 1,5 Grad Erwärmung ist sie so bei 3000 gelegen. Ja.
Okay.
Und bei ihnen sind halt immer die Gletscher, die meisten sind 3,3,3.
Ja.
Und ein paar sind halt 3,5, 3,6. Und wenn es halt 1, 2 Grad wärmer wird, dann sind die Gletscher halt da weg.
Na, der Wildschütze in einem Glocke auch gleich mal fair rum.
Also im Normalfall, die Schneegrenze, die steigt mit 1 Grad Erwärmung 150 Meter um.
Okay.
Also, schaut die Zukunft, wenn es so weitergeht, nicht rosig aus. Wenn wir bei der Zukunft sind.
Nicht weiß zumindest.
Nicht weiß.
Die Winter werden wahrscheinlich kürzer und halt weiter oben stattfinden, was Schnee betrifft.
Das wird kürzer werden, merkt man definitiv jetzt schon. Weil du mir das ja nicht geklappt hast, weil ich zu mir nicht gesagt habe, ich weiß noch, wie ich klein war, da in Hopfgast, da haben wir teilweise auch 1,5 Meter im Tal gehabt. Und das war sicher schon ewig nicht mehr, aber gut, das weiß ich auch fast 30 Jahre her. Und da waren so Bilder von mir. Wir haben da echt 1,5 Meter Schnee gehabt. Das war nicht nur, weil ich so klar war, dass es so groß ausgeschaut hat.
Aber ich glaube 17, 18, 18, 19 in den Winter habt ihr nicht viel weniger gehabt, glaube ich. Im Tal.
Weiß ich nicht. Da war ich genau in Amerika.
Eieiei.
Ja, ich habe da leider auch nicht so gut Buch geführt.
Nein, glaube ich nicht. So, also 17, 18 und 18, 19 waren extrem schneereiche Nordstauwinter. Und da ist normal Unterland. Also ich hoch Filzen, da war sicher 1,5, 2 Meter Schnee.
Ja, Filzen ist ein Schneeloch. Ja. Schon spannend. Das war jetzt echt noch richtig
eine lehrreiche Lektion für dich.
Ja. Ja, auf das auf. Glaube ich, lassen wir es gut sein für heute.
Bin sehr zufrieden mit dem Inhalt.
Ja, dann.
Lukas, danke vielmals.
Bitte gern.
Das ist das Einzige, was man. Lukas hat unentgeltlich auch Zeit genommen, muss man auch sagen. Ja, danke vielmals.
Das weißt du ja noch gar nicht.
Ja, wir müssen die 100er herrichten jetzt. Ja,
das ist ja nicht lustig.
Ja, bitte gern.
Ja, Lukas, vielen, vielen Dank. Super war es, ich habe so viel gelernt heute wieder, das, ja, also macht im Podcast schon ein bisschen, also wir machen den Podcast eigentlich, weil es uns einfach so taugt, das Thema, und taugt mir schon, wenn ich da selber so viel mitnehme, und das war heute definitiv wieder mal der Fall. Vielen, vielen Dank, Lukas.
Hat mich auch gefreut, voll.
Max?
In diesem Sinne,
Bussi, lieber Baba.
Fellgeflüstererinnen, Bussi und Baba.